Zeit im Rhein. Das heißt, die Leistung, die auf dem Platz abgegolten wird, und nicht irgendwelche Fähigkeiten im rhetorischen oder dialektischen Bereich.
Skandal! Servus zum Gegenpressing-Podcast unserer 9. Ausgabe im Dezember, kurz vor Weihnachten. Hallo Jonas.
Hallo, herzlich willkommen zur Weihnachtsausgabe.
Genau, die Weihnachtsausgabe wird heute ein bisschen anders als sonst, aber da kommen wir dann bei Gelegenheit noch drauf, würde ich sagen. Wie geht's dir?
Ja, gut, wieder gut. Und dir?
Auch wieder gut. Haben jetzt, glaube ich, eine längere Pause gemacht als sonst. Sind noch im Takt, aber war jetzt schon länger als üblich. Deshalb haben wir dann auch gewartet, bis wir zur Weihnachtsausgabe kommen und haben heute für euch ein schönes Programm zusammengestellt. Und dann können wir eigentlich auch gleich anfangen, damit wir heute auf jeden Fall unter einer Stunde bleiben.
Genau.
Du hast den Kultspieler mitgebracht.
Ja, aber als allererstes haben wir ja zur letzten Ausgabe Feedback auf Twitter bekommen.
Oh, richtig. Richtig.
Und da wollten wir drauf eingehen, soweit ich mich erinnere.
Ja, wollten wir. Hast du es gerade vorliegen, zufällig? Ich habe es jetzt nicht vorbereitet, muss ich sagen.
Ja, wir wurden natürlich darauf hingewiesen, dass im DDR-Pokal...
Von welchem User? Wie heißt der User?
Den User habe ich nicht präsent.
Na, das schaue ich gleich noch nach. Okay. Ja,
wir wurden darauf hingewiesen, dass natürlich der DDR-Pokal ähnlich wie der DFB-Pokal immer mit der Abkürzung ausgesprochen wurde, weil wir ja wohl immer den vollen Namen Freier Deutscher Gewerkschaftspokal ausgesprochen haben, ist natürlich der FDGB-Pokal. Und ja. Dafür wollten wir uns nochmal entschuldigen und natürlich immer dran denken, immer die Abkürzung zu nutzen.
Ja, also ich hoffe, dass wir das bei ich hoffe, dass wir es bei Gelegenheit auf jeden Fall noch hinkriegen, weil das war wirklich schön, dass wir da auch direkt Feedback bekommen haben. Und wenn wir das dann schon kriegen, dann wollen wir es natürlich auch richtig machen. Aber es hat uns gefreut, dass konstruktive Kritik gekommen ist, und das soll natürlich auch nicht unerhört bleiben. Deswegen in Zukunft, Jonas, bitte nochmal. Ja. Wie heißt's richtig?
FDGB-Pokal.
Ja, und nicht, wie wir fälschlicherweise und vielleicht auch ein bisschen sensationsgeil immer gesagt haben,
Freier Deutscher Gewerkschaftsbund-Pokal.
Ja. Und der User heißt übrigens auf Twitter Inxen. Was auch immer das bedeutet. Vielleicht ist es ja auch eine Abkürzung für irgendeinen Fußballpokal. Aber lieber User Inxen, wir haben dich erhört und werden es versuchen, in Zukunft besser zu machen. Ja,
genau.
So viel zum Thema User-Feedback.
Genau, und bevor wir zum Kultspieler kommen, du hattest ja mal, wenn ich mich richtig erinnere, vor 2 oder 3 Ausgaben ein kleines Quiz mit Sponsoren aus den 90ern.
Trikotsponsoren, ja.
Genau, Trikotsponsoren. Und da dachte ich mir, bringe ich auch mal was für dich mit. Ich habe 5 Spitznamen von Fußballern aus den 90ern. Mal gucken, wie gut du bist.
Ach du Scheiße.
Also vielleicht macht es dich ja dann noch mal ein bisschen warm, um deine Kultspieler-Bilanz aufzumöbeln, dass du so ein bisschen reinkommst.
Ja, ich bin jetzt auch mittlerweile gut dabei, muss ich sagen.
Also ich sag mal, du dürftest eigentlich alle kennen.
Nur die Spitznamen halt nicht.
Ja, wer weiß. Also, wer hat denn den Spitznamen Heinche getragen in den 90ern?
Heinche war Andi Möller.
Richtig, Andi Möller. Wer hieß denn wie der große Diego Maradona mit Spitzname Diego?
Guido Buchwald.
Auch richtig. Jetzt kommen wir mal zu den...
Ich lasse jetzt, wenn ich die Antwort weiß, lasse ich jetzt immer ein bisschen Pause, damit alle mitraten können, die das hören. Entschuldigung, wusste es halt einfach raus.
Ja, jetzt kommen wir mal zu den 3 bisschen schwierigeren. Wer hieß denn der Apparat?
Also, der Apparat? Ja. Der Gerät oder der Apparat?
Der Apparat.
Habe ich überhaupt keine Ahnung. Ich würde tippen auf Thorsten Legert.
Nein, Rainer Krieg vom KSC.
Okay.
Jetzt habe ich einen, der hat zwei Rainer Krieg. Jetzt habe ich wen, der hat zwei Spitznamen, den zweiten kennst du auch, deswegen nenne ich den anderen. Aber ich bin mir sicher, dass du den beim zweiten zumindest erkennen würdest. Wer ist denn der Ostfriesen-Alemão?
Der Ostfriesen-Alemão? Der hat aber nicht bei den Breisgau-Brasilianern gespielt, zufällig.
Nee, in Bremen.
Der Ostfriesen-Alemão. Also ja. Alemão, kannst du einen Tipp geben, kommt es von was Brasilianischem, Portugiesischem oder ist es, bin ich da auf einem völlig falschen Dampfer?
Ich denke mal, das heißt Deutscher.
Ah, der Ostfriesendeutsche. Aber dann hat er wahrscheinlich mal irgendwo da gespielt.
Nee, der hat hauptsächlich nur in Bremen gespielt.
Boah. Keine Ahnung.
Dann nenne ich dir mal den zweiten. Es ist natürlich der Eisendieter.
Ja, Dieter Baumann.
Dieter Eils.
Weil ich doch Dieter Baumann. Jetzt habe ich Frank Baumann und Dieter Eils habe ich zusammengeworfen und habe trotzdem eine Sportpersönlichkeit getroffen.
Richtig, aber wir wollen ja nichts mit Zahnpasta Mut haben, ne?
Nee. Dieter Eils war der Ostfriesen-Alemão.
Ja, wusste ich auch nicht. Fand ich aber eigentlich ganz geil.
Ja, was soll das denn? Er ist auch komplett an den Haaren herbeigezogen. Ostfriesen-Alemão. Aber ist dann der, keine Ahnung, Erik Meyer war dann die Aachener Tulpe.
Ja, so ähnlich.
Van Tulpen.
Van Tulpen so. Wahrscheinlich, ja.
Ja.
Gut, und last but not least, The Butcher.
Ja, aber das war kein Deutscher, oder?
Kein Deutscher, hat aber in der Bundesliga gespielt, ist auch in der Bundesliga bekannt geworden.
Vinnie Jones war die Axt.
Ja.
Ich dachte jetzt, das ist Vinnie Jones. The Butcher, mir sagt's was.
Kommst du nie im Leben drauf. Wenn du es nicht weißt, kommst du nicht drauf.
Okay.
Ich kann dir sagen.
Diego Placente.
Nee. Tatsächlich dein Lieblings-Sky Analyst in der Champions League, Erik Meyer.
Echt?
Ja.
Warum?
Keine Ahnung.
Verrückt. Der Butcher, Erik Meyer heißt der Butcher. Der war doch in Liverpool mal, oder?
Der
nicht
war,
lang, aber war mal.
Ja, der war in Liverpool und ja, in Deutschland halt in Aachen und Leverkusen.
Ja, ich habe jetzt überlegt, wo er den Spitznamen hätte herhaben können, aber ja eigentlich nur aus seiner Zeit bei Liverpool, weil der Butcher...
Sicherlich, ja. Sicherlich aus Liverpool, ja.
Ja, ja,
Du hast gelernt? Ja, ich habe das nämlich vorangestellt, weil wir sind ja immer noch dabei, Team Gegenpressing aufzustellen.
Ja.
Und ich dachte...
Da zählen die aber nicht alle rein.
Nein, da zählen die nicht alle rein. Aber nachdem wir jetzt ja schon einige wichtige Positionen wie beide Torhüter und den Trainer und den Mittelfeldmotor mit Dirk Lottner besetzt haben, habe ich heute einen Stürmer mitgebracht. Und wer passt da besser als einer, der bei seiner ersten Profistation in Westdeutschland bei Fortuna Köln den Spitznamen Chancentod hatte?
Mhm. Genau. Wer passt da besser?
Wer passt da besser? Also, weißt jetzt ja sicherlich schon, wer das ist.
Da klingelt
ein bisschen
einiges.
Rauszögern, ja. Dachte ich mir.
Ja, es macht ja auch keinen Sinn, sonst irgendwie für alle, die zuhören, mal ja auch mitraten.
Richtig, genau.
Okay, gib mir was.
Ja. Also, er hat die 10. Klasse mit einem Notendurchschnitt von 2,3 beendet.
Ja, wie heißt seine Mutter?
Und hat danach eine Lehre als Industriemechaniker gemacht.
Mhm.
Und den wichtigsten Titel, den er gewonnen hat, war der Titel zu Niedersachsens Fußballer des Jahres 1998. Also spätestens jetzt müsstest du eigentlich
Ja, gut, also Niedersachsens Fußballer des Jahres, da bin ich jetzt nicht ganz bewandert. Falscher Verband. Bei allen anderen wüsste ich es, aber beim Niedersächsischen, da habe ich mich nie so, war zu weit weg.
Ist auch schwer, da kommen auch viele in Frage wahrscheinlich, also ist ja auch.
Ja, sicher.
Sehr, sehr schwer. Gut, dann fangen wir mal mit ein paar Fakten an. Er ist am 22.09.1971 in Zossen, Brandenburg, geboren, dementsprechend Jungfrau vom Sternzeichen. Ist 1,74 Meter groß und logischerweise Stürmer. Und seine. Mit 1,74. Seine Profikarriere bei den Senioren hat er 1990 begonnen bei der BSG Stahl Brandenburg, mit der er bis 92 unter anderem in der zweiten Liga gespielt hat.
Okay.
Danach war, wie gesagt, bei Fortuna Köln unter dem Spitznamen Chancentod bekannt, den er von seinen Mitspielern bekommen hat. Und dann hatte er seine große Zeit in Wolfsburg und beim HSV, wo er unter anderem ja,
Ich will lösen.
Bitte?
Roy Präger.
Richtig, Roy Präger.
Und was hat der für ein, was für einen Schnitt hat der wo gehabt?
2,3 in der 10. Klasse, als er die Schule beendet hat.
Okay. Das ist auch wirklich unnützes Wissen auf ganz hohem Niveau.
Ja, ist quasi, also quasi sein Realschulabschluss mit 2,3 gemacht.
Ja. Und ja. Was macht der heute? Weiß man das?
Ja, das weiß man sogar ziemlich gut. Er ist seit 1.7.2011 Jugendleiter in Wolfsburg.
Ach was? Also ganz schön lang.
Ja, hat vorher da, wie das ja viele Fußballer machen nach der Karriere, die nicht Trainer werden, so ein bisschen Volontär in verschiedenen Abteilungen gemacht, unter anderem im Marketing, und ist eben seit 2007 dann Jugendleiter.
Donnerwetter ist ja was Ordentliches.
Ja, und hat, ich wusste gar nicht mehr, dass es das mal gab, es gab ja quasi auch einen Vorläufer zum Team 2006, die deutsche A2-Nationalmannschaft.
Stimmt, ja, gab's. War der? Ja,
und ein Spiel hat er gemacht. Wobei die ein Spiel hört jetzt relativ Tore. Wenig. Leider keins. Also sicherlich 8 Vorlagen, gehe ich von aus. Aber ein Spiel hört sich wenig an, aber die haben auch nur 6 oder 7 insgesamt gemacht.
Ja, also ich meine, selbst der Nachfolger des Teams 2006 war ja jetzt auch nicht so, dass man jetzt im Nachgang sagen kann, das war ein Kracher. Und das sollte man unbedingt wieder machen.
Weiß ich nicht.
Ja, also ich meine...
Team 2006, da waren schon viele, die hinterher also ganz, ganz große Karriere gemacht haben.
Ja, also wirklich, da sind einige, und wahrscheinlich aber noch mehr sind dann, könnten sich unseren Podcast zu den arbeitslosen Fußballprofis lieber nochmal anhören.
Ja.
Nun ja. Schön, Roy Präger, ja. Jugendleiter seit 6 Jahren, oder wahrscheinlich jetzt schon fast 7 bald, ja?
Ja, fast 7. Schlecht. Ja, schon seit 7 Jahren, ja.
Ja, zum Glück hat er die Industriekaufmannslehre gemacht.
Ja.
Eine Industriemechaniker, oder was war es?
Industriemechaniker. Hat er wenigstens was Vernünftiges gelernt, ne? Kann man ja auch nicht von ihm behaupten.
Weil es ist Handwerk, der ist nämlich das Handwerk gelernt.
Richtig.
Ja. Gut, das beruhigt mich jetzt auch, dass ich vor Weihnachten weiß, was Roy Präger so macht. Möglicherweise, weißt du, ob der in irgendwelchen Traditionselfs noch kickt?
Also die Traditionself von Wolfsburg ist mir jetzt noch nicht näher aufgefallen, aber ich könnte mir vorstellen, dass er da noch kickt.
Na, wenn es sowas gibt, weiß ich jetzt auch nicht. Also, ich hab jetzt aber auch ehrlich gesagt noch nirgends gesehen, dass es die überhaupt gibt.
Nee, ich auch nicht.
Die heißen bestimmt die Grauen Wölfe.
Und Trainer ist Wolfgang Wolf.
Richtig, mit dem Silberrücken. Mhm. Ja, müsst du mal im Auge behalten, vielleicht als Hausaufgabe für uns, für unsere Leser. Ich denke, das wird viele brennend interessieren, ob es die Traditionself vom VfL Wolfsburg gibt, wo da auch schon viele sagen würden, oh, das ist aber ein Paradoxum innerhalb des Satzes.
Das ist richtig.
Traditionself und VfL Wolfsburg. Aber ich denke, das könnte dann so in 15 bis 20 Jahren interessant werden, wenn wir dann den Doppelsturm aus Dzeko und Grafitsch haben.
Ja, aber auch
Und
jetzt schon, ne? Mit Pablo Thiam und Stefan Schnorr. Wie auch schon.
ja,
Kann man auch schon
Zvečko Misimovic
aufstellen.
kann natürlich auch noch. Ja.
Ja.
Der ewige Marcel Schäfer, bei der kickt ja noch, glaube ich, in der zweiten Liga in den USA.
Ja,
Bei dem,
ich muss
wie
da
heißen
auch
sie,
mal
irgendwelchen
hoch.
Holzfällern.
Ja,
Ja,
ja, ja.
irgendwelche. Ah, ich
Bei
weiß
denen,
auch nicht.
ich habe das
Irgendwas.
neulich gelesen, bei den großen Rivalen von den Fort Lauderdale Strikers. Kickt er.
Ach, die gibt's auch noch. Da war doch
Ja,
Gerd
die.
Müller. Mal.
Genau, da war Gerd Müller, ja.
Ja, also irgendwie, wie hieß es denn? Nicht Lumberjacks, irgendwie sowas in die Richtung, irgendwas mit Baum, Wald oder sowas. Und da macht er doch, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, macht er doch da so eine Art Auslandssemester von seinem Kaufmannsstudium oder sowas. Ich weiß auch nicht, irgendwas sowas in die Richtung, oder? Und kickt halt nebenbei noch.
Ja, das ist gut möglich. Also, so
Irgend
eingehend habe ich
sowas.
mich mit der Karriere von Marcel Schäfer jetzt noch nicht beschäftigt.
Ja, besser wär's.
Ja.
So, ich habe schon angekündigt, wir haben heute nochmals eine kleine Sondersendung wegen Weihnachten, aber vor allem eigentlich wegen dem Jahreswechsel und haben uns entschlossen, die steile These heute auch nochmal wegzulassen und dafür ja, eine Art alternativen Rückblick aufs Fußballjahr 2017 zu machen. Ihr werdet in den nächsten Tagen sicherlich viele Rückblicke lesen, hören, sehen, die sich mit dem Fußballjahr 2017 beschäftigen. So einen wollten wir nicht machen. Wir wollten nicht irgendwelche wichtigen Spiele durchkauen, irgendwelche Spiele diskutieren, welche Mannschaft verdient oder unverdient welchen Titel gewonnen hat, sondern das Ganze auf unsere Art angehen. Und ich habe mich da mal ein bisschen kundig gemacht und wir werden es jetzt runterbrechen auf wichtige Karriereenden, also Spieler, die in diesem Jahr ihre Karriere beendet haben oder zumindest das Karriereende angekündigt haben und wollen später noch über kleinere Ereignisse oder größere Ereignisse des Jahres diskutieren. Und am Schluss gibt es noch ein Schmankerl, ein paar Höhepunkte aus, kuriose Höhepunkte aus den Amateurligen. Eigentlich sind es nur drei, aber die sind dafür lustig. Ja, Jonas, Fußballjahr 2017. Was ist dein Schlagwort als erstes, das dir in den Sinn kommt?
Videobeweis.
Ja, Videobeweis spielt tatsächlich nachher noch eine Rolle. Wir haben uns ja. Das kann ich vielleicht mal für die Leute da draußen. Eigentlich wäre der Videobeweis für uns, wir haben ja den Anspruch an uns selbst, nicht
Den
über, ja,
Videobeweis eigentlich zu ignorieren, unser Anspruch.
genau. Unser Anspruch wäre grundsätzlich, dass wir Themen aus der Fußballwelt besprechen, aber eher auf eine grundsätzliche Art und nicht irgendwie tages- oder wochenaktuelle Themen, sondern wenn möglich immer auf ein größeres Ganzes runterzubrechen, beziehungsweise in dem Fall hochzubrechen. Und der Videobeweis, wir haben uns lang gewehrt, aber heute ist er fällig. Aber wir wollen es kurz halten. Anfangen würde ich aber viel gerne mit den Karriereenden von großen Fußballern. Ich habe ehrlich gesagt nicht verglichen, wie es mit anderen Jahren in der Vergangenheit war, aber dieses Jahr kam es mir tatsächlich vor, als würden viele Spieler, die uns lang begleitet haben und die mit denen auch man ja irgendwas anfangen kann, mit denen man was Bestimmtes verbindet, dass uns die dieses Jahr verlassen haben oder angekündigt haben, dass sie uns verlassen. Ich würde einfach mal die Namen, die ich mir aufgeschrieben habe, vielleicht kannst du ergänzen, wenn dir noch was einfällt. Ich würde die Namen einfach mal so runterlesen. Das wären Dirk Kuyt hat seine Karriere beendet. Francesco Totti, Xabi Alonso, Philipp Lahm, Andrea Pirlo, Gigi Buffon. Es ist wahrscheinlich, dass er am Saisonende nächstes Jahr aufhört, aber zumindest hat er den Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt gegeben. Dann frisch reingekommen von gestern, meine ich, Kaká hat jetzt auch endgültig gesagt, er hört auf. Und dann haben wir noch Kevin Kurani, der in den vergangenen Tagen gesagt hat, dass er seine Schade. Karriere jetzt beenden wird. Schade. Wir haben aber auch aus der Bundesliga jemanden wie Clemens Fritz. Wir haben Thomas Broich, unser australischer Freund, der jetzt auch seine Karriere beendet hat. Dann haben wir den Starspieler von FK Pirmasens, Benny Auer, der jetzt nach einer erneuten Knieverletzung sein Karriereende auch endgültig bekannt gegeben hat. Und wir haben das Karriereende des Grotifanten.
Ja, das war das Schlimmste.
Das Maskottchen von Bayer Uerdingen. So, wenn wir jetzt mal den Grotifanten vielleicht ausblenden. Also den Grotifanten wird es weitergeben, aber die Besetzung des Menschen unter neuer Besetzung. Also die alte Besetzung wird nicht mehr den Grotifanten geben, sondern ich glaube sogar in den Betreuerstab aufrücken. Also der Grotifant kann durchaus auch ein Sprungbrett sein.
Ich weiß auch gar nicht, ob es noch aktuell ist, aber man konnte sich zumindest mal drauf bewerben. Ich weiß nur nicht, ob die Bewerbungsfrist jetzt schon vorbei ist, aber man konnte sich als Nachfolger vom Grotifanten bewerben.
Ja, also, man konnte sich bewerben und dann. Ja, das war halt irgendwie, hat dann jedes Sportmagazin oder das sich dafür gehalten hat, dann auch schließlich gleich beworben und hat den ultimativen Test gemacht, wie es ist als Grotifant. Also ich glaube, die Bild hat's gemacht, Freunde hat's gemacht, ich glaube sogar die Weiß hat's gemacht. Also es waren irgendwie so ein paar, die das dann natürlich gleich gemacht haben. Deswegen fand ich es ein bisschen lame irgendwann. Aber grundsätzlich war der Posten des Grotifanten vakant. Ich kann jetzt aber auch nicht sagen, ob der jetzt vergeben ist oder nicht. Bewerbt euch einfach noch, wenn ihr Bock habt. Es ist so eine schöne Stadt, die Seidenweberstadt.
Die Seidenweberstadt, ganz klar.
Ja, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu den Spielern dieses Jahr. Also was verbindest du mit den Spielern? Gibt's für welche Art Fußballer oder für welche Fußballergeneration stehen die für dich?
Also Dirk Hoyt hat es ja zumindest ganz klar geschafft, auf einem seiner Karrierehöhepunkte abzutreten. Der ist ja nochmal mit Feyenoord Rotterdam Meister geworden.
Richtig.
Letzte Saison. Hat sogar eine Bude gemacht, glaube ich. Nee, ich weiß gar nicht. Ja, der war ja, glaube ich, Stammspieler letzte Saison dann noch. Der hat sich ja dann neu erfunden und hat irgendwie Mittelfeld gespielt und nicht mehr ganz vorne drin.
Okay, das habe ich so nicht mehr verfolgt.
Ja, also der hat es zumindest geschafft. Ja, und natürlich mit Andrea Pirlo und mit Kaká, das sind natürlich zwei, die von uns gegangen sind, die man heute trotzdem noch gerne sehen würde eigentlich, ne?
Ja, also den Pirlo, wobei ich sagen muss, er hat ja schon abgebaut in den Jahren zuvor. Aber es war halt, für mich stehen die Spieler so, das waren so die letzten verbliebenen oder die letzten großen verbliebenen Spieler. Wahrscheinlich gibt es noch ein paar mehr, aber die fallen mir jetzt nicht ein. Die Spieler, die noch zu so einer Generation vor der ganzen Gegenpressing Generation, also vor dieser Fußball ist ein Fehlerspiel und wir stellen uns den rein, warten auf einen Fehler und versuchen dann schnell nach vorne umzuschalten und Tore zu schießen. Das ist so, die sind für mich alle noch genau eine Generation vorher. Die haben das alle noch so ein bisschen miterlebt, aber grundsätzlich sind es noch Fußballer, die, naja, wenn man jetzt so plakativ sagen würde, die noch zum alten Schlag gehören. Also ich will nicht damit überhaupt nicht sagen, dass in deren Generation Taktik nicht wichtig war, überhaupt nicht. Aber es sind schon, ja, wie gesagt, sie stehen einfach für eine ganz andere Art, Fußball zu spielen, für mich.
Ja, das stimmt. Also ich kann mir auch zum Beispiel einen Andrea Pirlo oder auch Kurani oder Benjamin Auer, kann ich mir auch nicht so wirklich, sagen wir mal, heute auf dem Niveau dann so richtig vorstellen. Weißt du, wie ich das meine? Eben weil heute viel mehr Wert auf andere Sachen gelegt wird, wo die nicht so für gestanden haben.
Du meinst auch in deren Blütezeit, wenn man die jetzt ins Heute transferieren würde?
Ja, genau, ja. Also ich kann mir zum Beispiel einen...
Nein, die Andrea, Typen sind einfach nicht mehr gefragt.
Ja, ich kann mir halt auch einen Andrea Pirlo nicht so wirklich in einem Fußballsystem à la, was weiß ich, Nagelsmann oder Klopp in seiner besten Zeit oder so vorstellen. Da waren das halt auch da schon nicht die Spielertypen für. Weil die ja genau, auch was ganz
aber es sind anderes ja zwei paar,
Wert gelegt haben.
Ja, aber es sind ja trotzdem zwei Paar Stiefel, ob du jetzt sagst, die wären nicht gut genug oder die würden einfach nicht gefragt sein, diese Art Fußballer. Das sind ja schon nochmal zwei Paar Schuhe.
Gut genug will ich auch gar nicht sagen. Also das wäre ja auch einem Andrea Pirlo gegenüber eine Frechheit zu sagen, dass der nicht gut genug gewesen wäre.
No Pirlo, no Party.
Richtig, aber vor allem jemand, der so schöne Urlaubsfotos macht, das wäre ja das wär eine Frechheit. Aber
oder Bilder mit Hund und Wein.
Richtig, mit Hund und Wein. Aber die haben halt immer für irgendwie eine andere Art von Fußball gestanden. Da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das schöner war oder nicht. Da auch meine Meinung zu. Aber also ich könnte mir die heutzutage in der Bundesliga zum Beispiel nicht mehr so richtig vorstellen.
Nee, auf keinen. Gut, den Lahm schon, den wird man, also der würde auch in 20 Jahren, glaube ich, passt er immer noch oder würde er immer noch ins System passen. Aber ein Alonso war einfach, vielleicht, ja doch, wenn man sich mal so anguckt, gut, Kaká war schon dynamisch, aber ansonsten sind es ja eher Spielertypen, Totti, Alonso, Pirlo jetzt zum Beispiel, auch Kurani, auch Clemens Fritz, die jetzt nicht für besonderen Geschwindigkeitsfußball stehen. Und das meine ich, dieser Umschaltfußball, der heutzutage vor allem in Deutschland von vielen praktiziert wird, der ist ja ausgerichtet auf schnelle Spieler.
Ja, ich finde,
du musst zwar auch handlungsschnell sein, aber du musst vor allem auch mit den Füßen schnell sein.
Ja, und bei Kaká hat man das schon so ein bisschen gemerkt, als der damals dann zu Real gegangen ist. Da ist der ja auch nicht bis ans Ende glücklich gewesen. Da hat er dann auch viel draußen gesessen. Nö. Und so. Und da hat man ja schon gemerkt, wo ihm so ein bisschen von der Dynamik dann abging, die ihn natürlich in Mailand ausgezeichnet hat, dass es da für ihn schon schwer wurde, kontinuierlich Stammspieler zu sein.
Ist auch ein Fun Fact, das habe ich jetzt auch nicht so auf dem Schirm gehabt. Kaká war übrigens der letzte Weltfußballer, als es noch nicht Cristiano oder Messi war.
Genau, ich wusste, dass er kurz davor nochmal geworden ist, aber dass er tatsächlich der letzte war, hätte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm gehabt.
Ja, es ist der letzte und sogar in dem Jahr, als er es wurde, ich müsste jetzt lügen, in welchem Jahr das war, aber selbst in dem Jahr waren Cristiano und Messi schon Platz 2 und 3. Also da war es auch schon knapp. Aber der war tatsächlich der letzte Weltfußballer, seit es nicht mehr Ronaldo oder Messi waren.
Na gut, die haben und zusammen jetzt, 10 Titel geholt bei der Weltfußballer?
Ja, und sowas.
Also müsste es so 2007 rum gewesen sein. Das könnte schon hinkommen, ja.
Das kommt schon hin, ja. Und ich gucke das nebenher mal. Und dazu hat Kaká auch, gehört einem exklusiven Club an. Er ist nämlich einer von nur 8 Spielern, die Weltfußballer, Weltmeister und Champions League-Sieger wurden.
Ja, Champions League-Sieger mit Mailand.
Weltmeister müsste dann 2002 sein.
Ja, Weltmeister müsste 2002.
Kann ja nicht anders, war wahrscheinlich noch ganz jung. Und genau, und Weltfußballer wurde er dann auch. Und neben Kaká haben das nur Bobby Charlton, Gerd Müller, Beckenbauer, Paolo Rossi, Zidane, Rivaldo und Ronaldinho geschafft. Hm. Ronaldinho hätte ich auch nicht auf dem Schirm gehabt, aber der war 2002 halt auch schon dabei, ja.
Apropos Ronaldinho. Also. Ja, jemand, der eventuell auch seine Karriere beendet am Ende der Saison.
Ja, der zockt doch irgendwie noch in Indien in der Halle oder so.
Ja, in Indien in der Halle und in Mexiko oder Brasilien hat er noch im Verein gespielt. Und jetzt kamen die Tage auch auf, dass der in Brasilien für irgendein politisches Amt, ich glaube Senator oder so, kandidieren will. Und da kam er so ein bisschen in die Schlagzeilen, weil er da wohl im Dunstkreis von einer relativ rechten Partei ist, für die er wahrscheinlich aufgestellt wird. Und das hat so ein bisschen Wellen geschlagen, weil die Partei wohl so die bisschen dunkelhäutigen Brasilianer eigentlich ablehnt und als minderwertig befindet und er ja eigentlich auch jetzt kein weißer Brasilianer wie jetzt so Kaká war ist.
Oder Ansgar Brinkmann.
Oder Ansgar Brinkmann. Und deswegen kann es sein, dass der am Ende der Saison dann auch seine Karriere beendet. Wenn der dann wirklich kandidiert.
Ja, ich habe jetzt übrigens nochmal geschaut. Also tatsächlich, Kaká war 2007. Gutes Näschen. Und also ich wollte vorhin noch dazu sagen, ich wollte natürlich sein Erbe nicht beschmutzen. Aber für mich war Kaká, ich fand ihn schon immer gut, aber für mich war der irgendwie kein Überspieler. Ist er nie gewesen. Und wenn ich mir so anschaue, dass der tatsächlich 2007 wurde Weltfußballer, aber weder davor oder danach war der irgendwann unter den Top 3, dann ist es vielleicht auch so, dass er einfach halt eine Wahnsinnssaison hatte. Vielleicht tue ich ihm aber auch Unrecht, dafür kann ich mich zu wenig jetzt auch erinnern.
Ja gut, es war natürlich auch die Zeit vor Messi und Ronaldo, da gab es ja generell nicht so einen Überspieler, ne? Man hatte noch den brasilianischen Ronaldo, der es ein paar Mal wurde in der Zeit, aber sonst ja wenig, die das wahrscheinlich 2 oder 3 Jahre in Folge geholt haben.
Ja, wobei, wenn ich dir mal so vorlese, wer da unter den Top 3 war in den, sagen wir mal, 5 Jahren davor, dann musst du, glaube ich, zurückrudern. Da haben wir Ronaldinho, Henri, Zidane, Figo, Beckham, Raul. Also...
Ja, aber wer von denen hat es denn wirklich geholt, außer Zidane? Also man erinnert sich ja nur an die Sieger, da müssen wir ehrlich sein. An den zweiten und den dritten, das spielt ja dann nicht mehr so eine Rolle.
2006 war eine Überraschung, da könnte es auch noch drauf kommen.
Ja, das war Cannavaro, das weiß ich.
Genau. Und aber halt er auch hauptsächlich damals, weil er Weltmeister geworden ist. Die 2 Jahre davor war es Ronaldinho, 2003 war es Zidane, davor Ronaldo, davor Figo, davor Zidane, davor Rivaldo, davor Zidane, davor nochmal 2-mal Ronaldo. Also, ja. Ja, wie gesagt, vielleicht tue ich ihm da auch Unrecht, dem Kaká. Aber für mich war das, ich war jetzt kein riesiger Fan, sagen wir mal so.
Nee, das Problem ist auch, dass, ich meine, der war ja jetzt auch in Anführungsstrichen relativ lange in den USA, ne? Der hat ja bestimmt, ich würde jetzt mal, weiß nicht, müsst lügen, aber bestimmt 4 Jahre oder so gespielt, ne? Und da ist der jetzt natürlich auch ein paar Jahre schon so weg vom, so aus dem Fokus halt, ne?
Also 2015 ist er nach USA.
Ach, erst 2015, und, krass, ich dachte, der hätte viel länger da gespielt.
Der war auch nur 6 Jahre bei Mailand. Hm. Und danach war er 4 Jahre bei Real, dann nochmal 1 Jahr bei Mailand und dann kurz in Brasilien 1 Jahr oder nicht mal. Und dann ist er nach Orlando. Für mich war das einfach ein Spielertyp, der jetzt, für mich hat er halt nichts verkörpert. Ja, Dynamik, okay, aber das war jetzt, er war schnell, aber nicht besonders schnell. Er konnte gut schießen, aber nicht besonders gut schießen. Er hatte eine gute Übersicht, aber war kein klassischer Spielgestalter. Er hat Zweikämpfe gewonnen, war aber kein Zweikampftier. Also das war, der konnte für mich alles, aber nichts richtig gut.
Ey, ich glaube, es trifft
also ganz gut. Also nichts Weltklasse, sagen wir so.
Es trifft ganz gut, was du gesagt hast, er war halt kein klassischer Zehner, er war halt auf keiner Position der klassische Spieler dafür. Sondern immer irgendwie so mittendrin. Er war ja auch kein klassischer Stürmer oder kein klassischer Außenspieler oder so. Er war halt immer so...
Nee, er kam halt aus der Tiefe mit seiner Dynamik und hat dann halt viel mit Antritt halt gemacht, ja. Aber nicht, weil er jetzt wahnsinnig schnell war, aber war halt, also wenn er ins Laufen kam, war er halt, war schwer zu stoppen. Enge Ballführung, super Technik. Und trotz der Geschwindigkeit, die er dann ja doch hatte, mit Übersicht. Aber wie gesagt, für mich war das halt keiner, der in irgendwas Weltklasse war, sondern der war in allem richtig gut, aber in nix irgendwie Weltklasse.
Also wer ist denn für dich der größte Verlust von denen, die du aufgezählt hast? Also für den Fußball jetzt oder für dich persönlich?
Ja gut, für mich persönlich, ich habe schon gedacht, dass Kimmich eine gute Saison spielt. Aber für mich als Bayern-Fan, klar, wäre es Lahm gewesen. Wobei der natürlich jetzt dieses Jahr, muss man ehrlich sagen, sportlich nicht vermisst wird. Also ich vermisse ihn sportlich nicht. Ich vermisse sportlich auch Xabi Alonso nicht. Sportlich vermisse ich keinen von denen. Wer mir so als Typ fehlen wird, wäre tatsächlich Totti. Auch wenn ich ihn nicht mag, aber er wird mir deshalb fehlen, weil für uns romantischen Fußballfan war das immer noch die letzte Ausflucht ins Glück, dass es vielleicht doch bis ans Ende aller Tage sowas wie Vereinstreue geben wird. Auch wenn das natürlich ein Extrembeispiel war, aber das war immer so, das war was, an dem man sich festhalten konnte. Lahm ja im Prinzip auch, aber bei Totti war es ja noch extremer. Und ja, deswegen, wenn man es jetzt vom Typ her ausmacht, dann wird mir auf jeden Fall Totti, würde ich Totti nehmen. Und Benny Auer, klar, aber das steht sich von selbst.
Das war ja klar, dass Benny Auer überall im schwebt.
Und bist du auch im Team Totti?
Ja, wobei ich sagen muss, also Totti, klar, was du eben gesagt hast mit der Vereinstreue und so, aber wenn Gigi Buffon am Ende der Saison seine Karriere tatsächlich ganz beendet, muss ich sagen, der würde mir persönlich einfach am meisten fehlen. Weil ich kann mir Juve ohne ihn auch nicht mehr vorstellen. Ganz einfach. Und das ist einer der wenigen Spieler, dem ich halt wirklich zum Beispiel nochmal den Champions League Triumph jetzt gönnen würde, so als großen Abschluss. Also ich finde den einfach auch als Typ her so überragend, ja auch ein sehr, sehr sportlicher Spieler. Wenn man jetzt auch letztes Jahr, hat er sich dann oder vorletztes Jahr, wann Gladbach gegen die gespielt hat, sich dann noch einen Gladbach-Schal geholt und so. Der hat auch immer seine Kollegen so ein bisschen in Schutz genommen, wenn es Stress gab. Also mir würde, glaube ich, wirklich Buffon am meisten fehlen.
Okay. Ich kann man sagen, ob das irgendwas von denen bleibt? Also wenn das hört sich jetzt sehr philosophisch an, aber an was wird man sich erinnern bei diesen Spielern?
Na gut, bei Lahm sicherlich auf jeden Fall an den WM-Titel. Gerade für uns Deutsche.
Ja, wobei ich ehrlich sagen muss, ja, er war Kapitän, aber ich wenn ich jetzt an WM-Titel denke, dann denke ich nicht daran, wie Philipp Lahm den Pokal hochhebt. Ich verbinde nicht WM mit Kapitän Philipp Lahm. Ich verbinde WM mit, okay, wir sind wieder Weltmeister geworden. Ich habe das erste Mal bewusst erlebt, wie Deutschland Weltmeister wird. Ich verbinde das mit diesen ganzen Bildern auf dem Platz. Aber ich verbinde es nicht mit Philipp Lahm als Kapitän.
Ja, nee, ich irgendwie schon. Weiß auch nicht warum. Gerade jetzt auch, wo er dann Ehrenspielführer geworden ist. Das wäre er sicherlich auch nicht geworden, wenn die nicht Weltmeister geworden wären. Ich würde jetzt so ein bisschen rätselraten, aber das ist für mich das, was beim Lahm bleibt. Oder von ihm.
Also für mich bleibt, glaube ich, also man muss ja aufpassen, dass man das nicht irgendwie überhöht, weil jede Generation oder jede Fußballergeneration hat halt ihre Typen und wenn man so wie wir, sage ich jetzt mal, in der Blütezeit seines Lebens ist, dann verklärt man das vielleicht auch gern mal. Also wenn wir unsere Väter fragen, dann würden die was ganz anderes sagen und wenn wir unsere Kinder später fragen, würden die auch was ganz anderes sagen, weil das schon so ein Generationending ist, aber ich glaube schon, dass die Spieler, die wir jetzt da aufgezählt haben, wie soll ich sagen, das ist noch so eine, als Fußball noch nicht so in ein Korsett gepresst war.
Ja.
Und damit meine ich nicht nur taktisch, sondern einfach so alle, auch die äußeren Zwänge und natürlich eine Generation voller Styler. Ja, Alonso, Pirlo, Buffon, Kaká war ein hübscher Junge, Kevin Kouranis Bart,
Benjamin Auer,
Grotifant, Dexitier. Ja. Ja, und also, ich glaube auch, das Thema Vereinstreue ist jetzt nicht, ich würde das Fass jetzt nicht aufmachen mit Vereinstreue, aber bei den meisten Spielern war es so, dass man sie ganz klar mit einem bestimmten Verein verbindet.
Ja, das wird beim Einzigen, wo ich das wirklich nicht, schwer finde, ist Benny Auer. Doch, Pirlo auch, aber
Benny Auer ist für mich ein Aachener. War doch ein Aachener, oder?
Ja, aber der hat auch in Mainz gespielt und ich glaube in Hannover und so. Also den würde ich jetzt nicht zwingend nur in Mainz einordnen.
Also Clemens Fritz ist in Bremer. Aachen
ist in Bremer, ja.
Kurani ist ein Schalker.
Mhm.
Ah, wobei, eigentlich auch in Stuttgart, aber ja, das war zu früh.
Kaká ist für mich ein Mailänder.
Genau. Buffon, klar, Juve. Oder natürlich, alternativ, das Megateam von AC Parma, 97 oder wann das war.
Mit Lilian Thuram.
Mit Lilian Thuram zum Beispiel. Lahm ist für mich klar, Bayern. Gut, bei Alonso wird es dann schon schwieriger. Der hatte halt irgendwie drei ungefähr gleich lange.
Ja, das schwank ich aber tatsächlich so ein bisschen zwischen Liverpooler und Madrider.
Ja, ich auch. Ich würde aber eher sogar Madrid.
Ja.
Und gut, Totti brauchen wir nicht diskutieren. Und Coit ist für mich aber nicht Feyenoord, sondern Coit ist für mich
auch ein Liverpooler. Auch ein Liverpooler. Der einzige, wo ich es schwer finde, also wirklich schwer finde, ist bei Pirlo.
Benny Auer. Ja, Pirlo könnt ihr auch nicht sagen. Also Pirlo ist für mich ein Italiener.
Richtig, ist ein Italiener. Ich glaube, das ist ganz gut. Weil da die Unterscheidung...
Pirlo habe ich immer mit dem blauen Trikot halt vor Augen.
Ja, weil da finde ich die Unterscheidung gerade auch, der war ja erst in Mailand und danach, glaube ich, in Turin. Fände ich schwer, den da einzuordnen.
Würde ich mir jetzt auch nicht festlegen wollen, ne. Gut, ja, schade, dass die Spieler uns verlassen oder verlassen werden. Den Grotifanten gibt's natürlich weiter. Aber ansonsten werden uns die Spieler verlassen und ich wünsche allen alles Gute.
Ja.
Auch Francesco Totti, vor allem Benjamin Auer. Und natürlich dem Grotifanten. Und ich wünsche dem FK Pirmasens, der FK Pirmasens, den FK Pirmasens trotzdem alles Gute und vor allem Benny Auer eine schnelle Rekonvaleszenz.
Richtig.
Das Wort gibt's, glaube ich, auch nur im Fußball, oder? Rekonvaleszenz.
In noch keinem anderen Zusammenhang gehört.
Ja. So. Dann habe ich ein paar Ereignisse rausgesucht. Vielleicht müssen wir das auch ein bisschen kürzen. Ich suche mal ein paar raus dann. Ein paar Ereignisse aus dem Profifußball. Ein paar Schlaglichter von diesem Jahr mit überhaupt keinem Anspruch auf Vollständigkeit. Ich würde mal anfangen, dass wir da ein bisschen mal vom Fußball auf dem Rasen wegkommen. Wir mussten uns im Sommer verabschieden von Fritz von Turn und Taxis und Marcel Reif. Und meine These ist, das Niveau ist nicht besser geworden.
Ja, das tatsächlich Traurige ist, dass man sie sich zurückwünscht.
Ja, ich meine, es war schon befremdlich am Schluss, wie es diesen Hype um Turn und Taxis gab. Ich glaube auch, dass ein Reif das übrigens gefuchst hat. Dass es um den, also die waren ja beide so verhasst eigentlich bei vielen. Und dass der, dass der Turn und Taxis dann so gehypt wurde nochmal und so einen Bahnhof bekommen hat. Zumindest im Internet. Und der Reif nicht, sei es drum. Es ist natürlich so, wir haben jetzt die Situation, dass wir Turn und Taxis und Reif eingetauscht hätten, wo viele sicherlich einen grünen Haken dran gemacht hätten. Dafür bekommen haben wir aber Frank Buschmann und Jörg Dahlmann.
Ja, und wie gesagt, man wünscht sich jetzt zurück. Sag ich ja auch als langjähriger Kritiker der beiden.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich war nicht mal ein Turn- und Taxis-Kritiker. Ich fand ihn einfach nur wahnsinnig schlecht und anstrengend. Aber eigentlich nur, also andersrum, wenn Turn- und Taxis Bayern kommentiert hat, fand ich es nicht erträglich oder kaum erträglich. Wenn ich aber ein Spiel gesehen habe, ohne Beteiligung meiner Lieblingsmannschaft, das Turn- und Taxis kommentiert hat, dann war es eine der schönsten Erlebnisse, die man so an einem Sonntagnachmittag haben kann.
Verkatert an einem Sonntagnachmittag.
Verkatert an einem Sonntagnachmittag. Da war es wirklich, da war das schön. Also, das kann ich jetzt von einem Spiel mit Marcel Reif nicht behaupten. Das fand ich jetzt nicht so schlimm. Aber bei Ton und Taxis war einfach so, dass es ein Erlebnis war, wenn der neutrales Spiel kommentiert. Also ein aus meiner Sicht neutrales Spiel. Bei Reif, den habe ich jetzt auch nicht gehasst und ich fand jetzt auch nicht irgendwie schlecht. Was mich an dem einfach nur wahnsinnig gestört hat, war diese Art, aber das hat dieser Kai Dittmann auch, diese Art, wenn irgendwas Kleines im Spiel passiert, das so hoch zu jauchzen und als Beispiel für das ganze Spiel zu nehmen, dass das so läuft. Also keine Ahnung, ein Spieler spielt einen Fehlpass und dann sagt er, oh, jetzt geht hier alles in den Bach runter. Jetzt spielt er schon wieder den 100. Fehlpass, geht jetzt alles in den Bach runter. Das hat mich so wahnsinnig gestört.
Ja, das war auch immer ganz krass, wenn das Spiel noch 0-0 stand und eine Mannschaft klar besser war und dann macht die andere Mannschaft das nach 4 Minuten und dann macht die andere Mannschaft das 1-0. Ja, klar, das ganze Spiel schon gesehen. Ne? Da müssen Sie sich auch nicht wundern. Ne? Und jetzt die andere Mannschaft, die gewinnt jetzt hier 8-0. Das war immer diese kompletten Stimmungsschwankungen vom einen in die andere Richtung.
Genau.
Was mich beim Reif so genervt hat, ja.
Stimmungsschwankungen trifft es, glaube ich, ganz gut. Dass die eine Mannschaft spielt dann auf einmal Weltklasse und sobald sie das Gegentor kriegt oder kurz davor ist, eins zu kriegen, dann sind sie, beziehungsweise nach dem Gegentor direkt sind sie natürlich, haben sie die letzten 10 Minuten total wurstig gespielt und war katastrophal und hat sich angedeutet. Ja. Gut, also wenn du dich jetzt entscheiden müsstest und versuchst deine romantischen Gefühle für die alte Zeit auszublenden, für wen würdest du dich entscheiden? Ton und Taxis und Reif oder Buschmann und Dahlmann?
Ja, für Ton und Taxis und Reif, weil ich finde, mit Buschmann und Dahlmann hat jetzt auch so am Kommentatorenpult so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, dieser Event-Charakter Einzug gehalten.
Witzigerweise auch mit Dahlmann, obwohl der das ja früher schon eigentlich gemacht hat. Da hat es nur keinen gestört, so zu Randzeiten.
Richtig, wo der, sagen wir mal, auf Sport 1, zweite Liga die Zusammenfassung gemacht hat, da hat das einen nicht so wirklich gestört. Aber ich finde, gerade mit dem Buschmann, der macht ja auch viel so Eventkram drumherum, wo der kommentiert und so. Aber gerade mit dem hat jetzt so ein Event-Ding auch in dem Kommentatorenriegel eingehalten, was mich halt einfach wahnsinnig stört. Deswegen würde ich die beiden Alten bevorzugen.
Wobei ich das jetzt gar nicht, also grundsätzlich ist mir das ja scheißegal, was er sonst so kommentiert, solange er beim Fußball ordentlich kommentiert, also aus meiner Sicht ordentlich. Aber ich habe mich neulich mal gefragt, also als ich früher angefangen habe, Fußball zu gucken und mich für Fußball zu interessieren, als ich noch ein kleiner Bub war, da war mein absoluter Lieblingskommentator Werner Hansch.
Das war der Lieblingskommentator von jedem, der da angefangen hat, Fußball zu gucken.
So.
Und das sag ich, obwohl er ein alter Schalker war oder ist.
Richtig. Und ich wusste das ja lange nicht. Der hat übrigens, glaube ich, angefangen auf der Pferderennbahn, weil ihn ein Freund gefragt hat, auf der Pferderennbahn zu kommentieren. Und dann wurde er irgendwie abgeworben fürs Stadion oder sowas. Irgendwas war da. Naja, sei es drum. Auf jeden Fall habe ich mich gefragt, wie der Werner Hansch wohl heute wäre. Also wie würden das die Leute heute empfinden? Zu Zeiten von Facebook und Twitter. Ich glaube, dass selbst ich heutzutage Werner Hansch als Kommentator unerträglich finden würde.
Ja, das sieht man ja ganz gut bei denen, die im Radio Fußball kommentieren, weil das sind ja in der Masse auch seit zig Jahren die gleichen.
Günter Koch.
Günter Koch, dann der Breukmann.
Der Klubberer. Oh Gott, der Breukmann. Mach dieses Fass nicht auf.
Dann die Töpperwien.
Aber die hat doch jetzt doch zum ZDF auch geschafft dann, oder?
Genau, die hat, glaube ich, im Sportstudio dann immer
mal
was.
Ist die Schwester von Rolf, oder?
Irgendwie verwandt sind die, ja. Ob es die Schwester ist,
müsste ich sagen. Ich meine die Schwester.
Aber
also auf jeden Fall nicht die Frau.
Kann auf jeden Fall sein. Nee, die Frau nicht. Und bei denen kann man das ganz, finde ich, ganz gut merken, weil die haben mir ihren Stil im Prinzip auch seit ich Radio höre und jetzt ab und an, wenn ich mal Fußball im Radio höre, auch nicht geändert. Und die am Anfang,
ja,
ich fand
stimmt.
Den Günter Koch zum Beispiel, den fand ich immer richtig geil früher. Aber man muss ja für die Jüngeren
Zuschauer erklären. Nee, den fand ich schon immer unerträglich.
Früher hat man Bundesliga noch im Radio gehört. Und ich fand den
SWR
immer richtig
cool. SWR1 Schlusskonferenz.
Ja, bei mir auf HR1. Das Heimspiel am Samstag.
Ich weiß gar nicht, SWR im Stadion hieß es, glaube ich, bei mir. auch nicht mehr genau. Ja, also bin mir da nicht, ich, aber es ist halt diese, das ist ja auch, könnte man ja endlos diskutieren. Da gibt's ja auch keine reine Wahrheit bei diesen Kommentatoren. Das ist am Ende die Frage, was mag ich nicht? Und ich mag auf jeden Fall Marcel Reif mehr als Jörg Dahlmann. Zumal Jörg Dahlmann in der persönlichen Begegnung natürlich auch sehr uncharmant sein kann, wie wir wissen.
Also das war wirklich nicht nett
so von unter ihm. Aller Kanone.
Ja. Unter aller Kanone.
Bin gespannt, ob er es Anfang des Jahres hat er vielleicht ja die Möglichkeit. Ah nee, da kann er jetzt nicht mehr. Stimmt er?
Nee,
jetzt
kann er nicht mehr. Raus
beim DSF. Deutschen ja, Sportfernsehen.
Da ist ja. er nicht mehr. Aber da ist können seine mehr. Nachfolger, können seine Nachfolger ja beweisen, dass sie im zwischenmenschlichen Kontakt etwas besser sind.
Besser sind. Ja. Bloß die kennen wir halt nicht mehr.
Richtig.
Gut, ist ja egal. Gut. Was uns dieses Jahr auch begleitet hat, es war eher am Schluss. Die Ankündigung, dass es eingeführt wird, kam schon früher. Dann war ein bisschen Luft holen angesagt, nachdem man sich, nachdem er alle Welt Schnappatmung gekriegt hat. Und jetzt weiß nicht mehr, wann es losging, die lang angekündigten oder nicht so lang angekündigten China-Spiele in der Regionalliga Südwest. Die jetzt ja, Heimat wenn ich noch,
Regionalliga.
Die in meiner auch übrigens, die ich ja, wenn ich, die ja in, wenn ich richtig informiert bin, momentan auf Eis gelegt sind.
Ja, den genauen Stand weiß ich gar nicht. Es gab jetzt auch mal eine Ankündigung, dass die stattfinden, aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Ich dachte, das wäre eine Idee gewesen.
Ja, da bin ich, bei so Ideen bin ich mir von den Sportverbänden immer nicht ganz so sicher, ob die das halt auch wirklich ernst meinen und umsetzen wollen.
Also, ich meine, dass es ausgesetzt wurde und dass es einfach nur die Idee war, dass man das halt als Geisterspiele macht. Aber mein letzter Stand war, dass die abgereist sind. Gut, es kann sein, dass sie jetzt mittlerweile wieder da sind, aber dass die Chinesen da abgereist sind und dass man jetzt eben dann überlegt, wie man weitermacht.
Ja, okay,
aber
ja,
kann wenn sein. Wenn wir raus wollte ich ja eigentlich darauf, also ich habe versucht immer zu jedem Schlaglicht auch so eine kleine These zu formulieren und die These dazu wäre, dass diese Absage des Spiels damals und dass wie der DFB damit umgegangen ist, beziehungsweise die Verbände, dass es ein Zeichen ist, dass Protest tatsächlich noch was bewirken kann, auch beim DFB.
Ja, das ist die Frage, von wem dann ja, sozusagen, wer das dann forciert hat, dass die abgereist sind. Ob das wirklich der DFB war oder in dem Fall.
Und es geht ja, jetzt nicht um die Abreise, sondern es geht ja darum, dass die Spiele ausgesetzt wurden erstmal.
Ja, und da ist die Frage, wer mehr Druck gemacht hat. Ob die chinesische Regierung da mehr Druck gemacht hat oder der DFB. Da bin ich mir tatsächlich nicht ganz so sicher.
Ja, also ich würde auch für niemanden die Hand ins Feuer legen. Aber grundsätzlich wäre ja auch das eine nachrangige Frage bei der These, nämlich ob das ein Zeichen ist, dass Protest noch was bewirken kann. Dann streicht den Nachsatz auch beim DFB, sondern nur, dass ja. ein Zeichen ist, dass Protest tatsächlich noch was bewirken kann. Also Protest auch von der Basis, weil es waren ja sowohl die Landesverbände beziehungsweise die Vereine, große Zahl der Vereine, als auch die Zuschauer. Und ich meine, wenn eine Tibet-Fahne auf der Tribüne von einem Regionalliga Südwestspiel ausgerollt wird, finde ich jetzt nicht, dass das verboten werden sollte.
Ja, da habe ich mir wirklich mal Gedanken drüber gemacht, als das damals, das war ja in Mainz, da haben die gegen Schott Mainz gespielt.
Ja.
Das war ja, glaube ich, das erste Spiel, was die hatten. Und
ja,
und es steht ja in irgendwelchen Statuten oder so vom DFB halt, dass irgendwie politischer Protest oder so halt nichts im Stadion zu suchen hat. Mehr oder weniger so sinngemäß. Und also persönlich finde ich auch, sollen die da halt ihre Fahnen ausrollen. Aber wenn man da Unterscheidungen trifft, was ist jetzt, sagen wir mal, für uns genehmer politischer Protest und was nicht, dann macht man ja auch schon eine gewisse Zensur. Und wenn man sagt, wir lassen alles am politischen Protest zu, kann das natürlich auch Richtungen annehmen, was wir nicht so gerne sehen wollen. Deswegen bin mir da unschlüssig. Also ich persönlich finde es auch keinen großen Auslöser jetzt, dass man da eine Fahne ausrollt, aber wenn man sich die Regeln halt gibt, dann müssen die auch für alle gelten. Weißt du, wie ich das meine?
Ja, gut, da hast du natürlich recht. Weil ich stelle mir jetzt gerade, ich habe jetzt gerade überlegt, was wäre eine ähnliche Form des Protests, bloß mit einem anderen Beispiel. Zum Beispiel, nehmen wir mal, es gibt einen Verein, der heißt, keine Ahnung, ob es den gibt, TÜRKSV Aschaffenburg. Ja, das ist ein Verein von türkischen Gastarbeitern gegründet, keine Ahnung, spielen viele Türken und dann rollt jemand von bei einem Spiel in eine Kurdenfahne aus.
Genau.
Dann ist es ja auch schwierig.
Es gibt ja auch verschiedene
oder mit
Rechte.
Bosnien und Serben und
genau. Oder bei einem jüdisch geprägten Verein rollt irgendwer eine rechte Fahne aus, die in Deutschland aber erlaubt ist. Also Hakenkreuz ist ja so oder so nicht erlaubt, aber irgendeine erlaubte Fahne wird dann von irgendwelchen Rechten ausgerollt. Also, und dann finde ich es halt schwierig, irgendwo dann halt eine Unterscheidung zu machen. Weil entweder muss es dann für alle im Stadion verboten sein oder eben für niemanden.
Da hast du tatsächlich recht, ja. Ja, klar, du öffnest natürlich schon die Tür für bestimmte Protestarten, wo dann, du hast schon recht. Es ärgert mich jetzt. Also nicht, dass du recht hast, sondern dass ich so kurz gedacht habe.
Nee,
es ist schon eine Frage, was ist uns eigentlich, oder ist uns bestimmter Protest genehm, weil wir ihn vertreten in unserer, zumindest, ja, eher nach außen getragenen, eher linken Gesellschaft, würde ich mal sagen. Also die so zur Schau gestellt wird.
Ich habe mir da auch noch keine abschließende Meinung gebildet, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, dass das generell verboten ist oder eben nicht. Aber ich finde, man sollte zumindest erstmal alles dann durchdenken, so ob man dann halt, wenn man es nicht komplett freigibt, eben halt, wie du es gerade gesagt hast, irgendwelchen Protest, der einem halt jetzt vielleicht persönlich nicht so zusagt, halt ja doch Tür und Tor öffnet. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch in den Fanblöcken halt immer mal wieder Länderfahnen, die mitunter auch durchaus politisch interpretiert werden können. Da macht man halt nichts gegen.
Also, ja, das wobei ist ja es halt... Ich weiß nicht, wie das nachher rechtlich dann durchführbar ist, weil du hast ja dann, also das eine ist ja, wenn es wirklich einen direkten Bezug zu dem Spiel hat, das läuft. Also jetzt zum Beispiel die Tibet-Fahne bei einem Spiel, wenn die chinesische Mannschaft spielt. Ob das ein Unterschied ist dazu, dass jemand eine Tibet-Fahne zeigt beim Spiel Wolfsburg gegen Hamburg?
Ja, weißt du, ist schon mein? Klar. Ich hatte als
Beispiel. Und ob man da rechtlich einen Unterschied machen kann.
Ja, ich hatte als Beispiel noch im Kopf, das ist auch noch gar nicht so lange her. 3-4 Jahre vielleicht. Da hat Schalke im Europapokal gegen irgendeine griechische Mannschaft. Ich weiß, ich habe irgendwie PAOK Saloniki im Kopf, aber es kann auch eine andere griechische Mannschaft gewesen sein. Und die Schalker Ultras haben eine Fanfreundschaft mit Ultras aus
Zyprioten.
Oder Mazedonien oder sowas. Und da gibt's auch irgendwelche Gebietsstreitigkeiten oder mit dem Namen Streitigkeiten. Und da haben die Ultras aus, ich meine Mazedonien, die Schalker auch besucht bei dem Spiel und haben eine mazedonische Flagge im Schalker Fanblock halt hingehangen oder gehisst oder so. Und da ist zum Beispiel auch die Polizei dann eingeschritten. Und hat halt die Fahne aus dem Block geholt.
War das in Gelsenkirchen oder in...
Genau, das war in Gelsenkirchen.
Okay, weil sonst hätte ich gesagt, die griechische Polizei ist ja jetzt nicht so zimperlich.
Nee, das war in Gelsenkirchen.
Leider schon öfter mitkriegen musste. Okay, ich erinnere mich auch dunkel, aber...
Und da, also auch unter massivem Einsatz eben mit Pfefferspray und sonstigen. Und da gab es ja hinterher auch relativ viel Kritik an der Polizei. Warum gehen die jetzt wegen so einer blöden Fahne da rein? Auch unter ja schon relativ starkem Einsatz von allen möglichen Mitteln. Warum hat man die Fahne halt nicht einfach da hängen lassen? Weil da uns der Protest eventuell halt eben nicht so präsent ist wie jetzt dieses Tibet und China-Geschichte. Und da waren wir auf einmal eben auf der Seite von den Fußballfans. Und da ist halt dann so die Unterscheidung, finde ich, schwer zu machen.
Ja, das stimmt, klar. Also es ist halt, sobald du irgendwas erlaubst, ist die Frage, wo fängst du an, wo hörst du auf?
Ja.
Und da kriegst du am Ende keinen Keil mehr rein. Also das ist halt, ja, kriegst nicht hin. Okay. Dann kommen wir zu einem anderen Thema, und zwar Italien und Holland sind nicht bei der WM dabei. Meine These: Die großen Fußballnationen verpassen es, sich zu modernisieren. Klammer auf, und sind deshalb nicht erfolgreich. Klammer zu. Würdest du die These stützen?
Ich habe da vor ein bisschen längerer Zeit in dem Fall von Holland einen Artikel gelesen, ich glaube von einem Sportjournalisten aus Holland, der halt auch gesagt hat, wir wollen halt immer unseren Stil, immer unser gleiches System durchbringen, haben dementsprechend auch nur die und die Spielertypen dafür, aber das letzte Mal, als wir sagen wir mal erfolgreich waren bei der WM, da haben wir unter Van Raal gespielt, hinten mit einer Fünferkette, und haben Robben den Ball gegeben und der hat den Rest gemacht, so, um das mal runterzubrechen auf was. Und das sieht man ja in Holland auch daran, dass immer irgendwie die gleichen als Nationaltrainer geholt werden. Also da war jetzt Dick Advocaat gefühlt irgendwie das 9. Mal Nationaltrainer. Jetzt wird dann wieder, was weiß ich, Marco van Basten wieder gehandelt. Der da auch schon ein- oder zweimal Nationaltrainer war. Also da, finde ich, passt die These hundertprozentig, dass die es einfach verpassen, auch mal einen anderen Trainertypen zu holen und einfach mal zu sagen, mach du mal, auch wenn du jetzt abkehrst von unserem heiligen 4-3-3, Gott Johann Cruyff uns für immer mitgegeben hat.
Ja, aber Van Gaal hat es ja wohl gemacht bei der Fünferkette, und das war ja dann aber auch nicht gut.
Nee, der ist ja dann Vize-Weltmeister geworden. Also war er erfolgreich, aber da wurde er zu Hause halt vom Hof gejagt, weil die gesagt haben, oh, so ein unansehnliches Spiel und nicht in unserem geheiligten System, was soll das denn, jetzt da sowas zu ändern und so. Deswegen stand der ja in der Kritik, nicht weil er nicht erfolgreich war. Und das war eben auch die These von dem Sportjournalisten, wenn wir uns mal einen frischen Trainer hier reinholen, gegebenenfalls auch mal einen aus dem Ausland, der eine andere Philosophie mitbringt, könnten wir es ja schaffen, uns zu erneuern und auch unsere Möglichkeiten zu erweitern.
Also was ich im Zusammenhang mit Holland gelesen habe, war auch ein Interview, ich weiß nicht mit wem, und da hieß es eben, ja, also wir sind halt, also wir, das hat der Holländer gesagt, ich weiß nicht, was der für eine Funktion hatte, dass eben Holland ist ja jetzt kein großes Land, mit auch ebenfalls nicht vielen Einwohnern, aber halt eine große, große Fußballvergangenheit, und Fußball spielt natürlich absolut die sportliche Hauptrolle in dem Land. Aber der hat halt gemeint, früher war es so, wir Holländer, wir hatten ein gutes System, hatten gute Einzelspieler, und deshalb waren wir erfolgreich. Und wir haben das aber immer beibehalten. Wir haben das immer so gelassen. Und irgendwann haben in diesem taktischen Bereich die anderen Nationen alle aufgeholt. Und wir sind aber nicht besser geworden. Und dann waren so Sachen wie Einsatz, die wir halt jetzt nie so verkörpert haben, die waren auf einmal auch da, und die konnten wir nicht. Und wir konnten immer noch die Sachen gut, die wir auch schon 30 Jahre vorher gut konnten, aber die konnten jetzt die anderen halt auch alle gut. Plus das, was die halt sonst noch so geprägt hat. Bei den Deutschen Kampfgeist, bei den Engländern Kampfgeist. Gut, die Engländer waren nicht erfolgreich, aber dass eben die holländischen Grundtugenden irgendwann Standard waren. So wie es das Taktische und das Spielerische, das Systemische, das war irgendwann Standard. Ähnlich wie es bei den Deutschen ja war. Die Deutschen haben früher wahnsinnig vom Einsatz gelebt. Und irgendwann war dieser Einsatz und diese Laufstärke war einfach Standard bei allen Nationen. Und deshalb haben wir also abgekackt, weil wir nicht kicken konnten.
Ja, und vor allem bei Holland. Ich meine, welcher aktuelle holländische Spieler oder welchem würdest du denn das Prädikat noch Weltklasse oder überragende Einzelspieler geben? Also außer Robben, aber auf
Ryan dem
man
Babel.
Jetzt, sagen wir, ja, dem man ja jetzt nicht, sagen wir mal, dem ja nicht die Zukunft gehört des Fußballs, allein alterstechnisch schon, fällt mir jetzt keiner ein, wo ich sagen würde, boah, das ist aber ein überragender Einzelspieler, der die Mannschaft auch tragen kann. Also haben die ja das, was die wohl auch selber als ein Element ihres Erfolgs herausgearbeitet haben, haben die ja auch nicht mehr.
Gut, ich meine, ich weiß nicht, was er gerade macht, aber ein Edson Brafheit wird der Mannschaft immer gut tun.
Immer gut tun, aber der hat wahrscheinlich der Erneuerung der jungen Spieler eine Chance gegeben.
Ja. Gut, aber da sind wir selber schuld, wenn man dann natürlich so einen Top-Mann ausbotet. Ja. Und bei Italien? Ähnlicher Fall?
Ja, bei Italien, weiß ich, bei Italien habe ich aber auch schon seit immer so das Gefühl, die haben auch immer von gelebt, die haben halt hinten dicht gemacht, das können die auch heute noch, aber die brauchten vorne auch immer einen, der sowas, ja, Besonderes kreiert. Und das haben die halt, finde ich, im Moment auch nicht. Weil sonst, also die Italiener haben ja auch immer ganz stark von ihrem System gelebt halt, dass das funktioniert hat.
Ja, aber Italien, ich weiß nicht, ich habe da schon so ein bisschen Eindruck, dieses Klischee, das man immer hatte von Italienern, nämlich, die sind halt so alt und so erfahren und so knochenhart, hinten zumindest, das ist halt einfach kein Klischee, weil die Italiener, seit ich mich erinnern kann, haben halt schon immer auf so, ich sage jetzt mal erfahrene, nicht alte, sondern erfahrene Spieler gesetzt und zwar bedingungslos. Also dieser Kern war halt immer der gleiche. Das ist auch was man dem Löw eigentlich lang vorgeworfen hat, dass er immer auf den gleichen Kern setzt. Nur man muss ihm ja zugute halten, er hat es geschafft, Jüngere immer einzubauen. Und das hat man in Italien einfach nicht geschafft. Das war jetzt ja bei der EM, war das ja augenscheinlich. Und vor allem in der WM-Quali jetzt am Schluss. Ich meine, klar, dass du überhaupt das letzte Spiel brauchst, um dich zu qualifizieren. Als Italien ist ja das eine. Oder so ein, waren die Playoffs? Doch, die waren die Playoffs, genau.
Gegen Schweden.
Gegen Schweden. Genau. Und da gab es ja die Situation, dass am Schluss die ganzen Jungen dann eingewechselt wurden, die ganzen jungen Spieler, und die halt aber völlig überfordert waren, weil die einfach überhaupt keine Erfahrung haben, weil die nie die Mannschaft irgendwie führen oder tragen mussten, weil die dann in eine Situation gekommen sind, dass die ihr fünftes, sechstes Länderspiel machen und auf einmal der komplette Druck halt auf denen lastet. Das kann natürlich nicht funktionieren. Das lähmt ja. Und dann gab es ja die viel beschriebene Situation, die für mich auch kein Zufall ist, dass der Trainer dann halt sagt, hey, De Rossi, du musst jetzt rein. Und De Rossi sagt, bist du dumm? Wechsel einen Stürmer ein, wir brauchen ein Tor. Ich schieß kein Tor, wechsel den Stürmer ein. Und das ist für mich schon bezeichnend. Und wie gesagt, das ist für mich auch kein Zufall, sondern das ist für mich ein Denkmuster.
Ja, genau. Also die Situation mit De Rossi wollte ich jetzt auch noch anbringen. Aber das ist so ein bisschen das, was ich gemeint habe. Ich meine, wenn du hinten halt so Leute hast, wie den Bonucci und den Basagli, auch wenn die schon weit jenseits der 30 sind, da ist ja qualitativ offensichtlich nichts Gleichwertiges nachgekommen. Aber das hat hinten
zumindest immer noch... Du lässt es nicht zu.
Ja, das ist eben die Frage. Lässt du es nicht zu? Oder sagst du halt, naja, ich könnte jetzt halt irgendeinen, was weiß ich, 25-Jährigen da reinstellen, weiß aber, der ist so viel schlechter als die ich habe, dann lasse ich die halt immer weiterspielen. Und hinten klappt das ja. Da müssen die nicht übermäßig viel laufen. Das machen die mit ihrer Erfahrung wett und so. Da mag das ja noch funktionieren. Aber ich finde auch gerade nach vorne hat denen halt eine Erneuerung gefehlt. Also so ein Spieler, die hatten ja immer mal was Besonderes. So, sagen wir mal, Balotelli oder Del Piero oder sowas, der dann vorne halt den Unterschied gemacht hat. Und das, finde ich, fehlt Italien halt im Moment.
Selbst Balotelli ist für mich da, was das angeht, hoffnungslos überbewertet. Also der hatte seinen Moment im Viertelfinale gegen Deutschland bei der EM. Aber sonst hat er für mich auch im Nationaltrikot nichts gerissen. Del Piero, klar, das war so der letzte große. Toni vielleicht doch, kann man noch reinrechnen. Aber allein schon, dass sehr spekuliert wurde, nachdem Luca Toni da Torschützenkönig wurde vor 2 Jahren, 3 Jahren, weiß ich jetzt gar nicht mehr. 3 Jahren wahrscheinlich. Selbst da wurde ja noch nicht mal mehr hinter vorgehaltener Hand spekuliert, ob Toni vielleicht in die Nationalmannschaft zurückgeht. Und ich meine, wenn du einen 35- oder 36-jährigen Stürmer, der halt oft richtig steht und sonst aber jetzt sich nicht durch besondere Fähigkeiten hervortut, wenn du so einen überlegst, zu reaktivieren für die Nationalmannschaft, dann spricht es ja auch Bände.
Ja, dann sagt das alles aus über den Fußball.
Das ist so wie als Martin Max damals nominiert wurde mit, weiß ich, 32 für sein erstes Länderspiel, weil er Torschützenkönig geworden ist. Jetzt auch zweifelhaft.
Ja. Ja. Also, ja, bei Italien sieht man das noch viel mehr, dass die halt eine Erneuerung verpasst haben. Ja, da ist schon recht. Ist halt die Frage, ob die jetzt, sag mal, da ist ja das Anspruchsdenken auch relativ hoch, ob die jetzt, weil jetzt müsste ja eigentlich eine Erneuerung kommen, wo du im Prinzip das ganze Team austauschst.
Zumindest, ja, klar.
Zumindest ein Großteil des Teams, also sag mal, die ganze Abwehr zum Beispiel. Ist halt die Frage, ob die das von ihrem Anspruch her auf dem Niveau jetzt leisten können oder ob die nicht erstmal den Anspruch ein bisschen runterschrauben müssten.
Ja, ich glaube, das kannst du dir nicht erlauben. Das wird, wenn dann gezwungenermaßen kommen, wenn sie bei der nächsten EM-Quali auch wieder scheiße starten. Aber ansonsten wird das von vornherein nicht passieren, kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist die, sind es doch eine viel zu stolze Fußballnation. Ich muss auch sagen, dass ich.
Ja. Mir fällt jetzt bei den Italienern halt zum Beispiel außer den großen alten Männern hinten drin halt auch keiner ein, der so wirklich international auch mal raussticht. Ähnlich wie bei den Holländern.
Ja, das sind halt wirklich junge Leute, die in der Liga spielen bei Mittelklassik bis hinterklassigen Clubs, die du halt nicht kennst, wenn du keine Serie A schaust.
Ja.
Also ich bin mir sicher, dass es die gibt. Aber die hatten halt auch nie eine Chance, sich auf höherem Niveau zu beweisen. Weil die großen Clubs in Italien haben entweder genau die alten Männer drin oder ausländische.
Ja, der einzige ist halt Donnarumma, ne? Also auf der Torwartposition.
Ja, gut, das ist halt ein Glücksgriff wahrscheinlich. Aber ich bin jetzt gerade von Innenverteidigern ausgegangen. Also, wenn ich an Innenverteidiger denke, da, ja. Glaube ich schon, dass es ein paar Junge geben wird, die dann nachwachsen. Aber die Frage ist, wie lange die brauchen, beziehungsweise wie lange man erkennt, ob die was auf dem hohen Niveau des Italien als Anspruch hat, ob die da was taugen. Weil das weißt du ja auch nicht. Du kannst jetzt sagen, ich habe einen Talentierten, der bei Pescara spielt, aber du weißt nicht, ob der dir in 5 Jahren im WM-Finale was taugt.
Naja, so ein bisschen Zeichen ist ja auch, dass Juve ja im Prinzip das gleiche oder die gleiche Situation bevorsteht, eben im Prinzip ja auch die ganze Hintermannschaft relativ zeitnah zu ersetzen.
Ja, absolut. Für mich war auch Spanien so ein, jetzt nicht mehr, aber so bis vor einem Jahr, anderthalb, hätte ich Spanien da nämlich auch noch mit reingenommen, weil die irgendwann halt dieses Barca-Problem hatten, wir sterben in Schönheit und berauschen uns an unserem eigenen Spiel. Das hatte die Nationalmannschaft, fand ich auch. Und
ja,
das haben sie aber jetzt gelöst, weil die halt in Spanien einfach nicht das Problem haben, dass nichts nachwächst. Also da gibt's einfach genug und dann haben sie es geschafft, die halt auch tatsächlich einzubauen. Und deshalb wird es bei denen auch auf die nächsten 10 Jahre kein Problem sein. Aber die hatten ja schon so eine kleine Delle.
Ja.
Und die haben sie aber, glaube ich, schon überwunden. Aber das war auch ein Modernisierungsproblem, wenn man es darauf runterbrechen will, fand ich.
Ja, sehe ich auch so, ja.
So, dann würde ich zum letzten Schlaglicht kommen. Einfach nur, damit wir es abgehakt haben. Ich möchte nur ein Entweder-Oder. Den Videobeweis abschaffen oder weitermachen.
Abschaffen.
Ich sag weitermachen. Gut, haben wir das abgehakt. Und dann würde ich zum Abschluss gerne noch dir 3 kleine Geschichten aus dem Fußballjahr 2017 aus der Welt der Amateure vortragen. Das sind 3 schöne Geschichten, auf die ich zufällig gestoßen bin. Und die erste Geschichte ist ein Torjäger Der ist 57 Jahre alt und hat in einem Kreisliga-C-Spiel gleich 5 Tore gemacht. Und er heißt mit Nachnamen Otto und mit Vornamen Walter. Das war nämlich für die Sportfreunde Heidstock 2 geht er nämlich auf Torejagd und hat beim 12:1 gegen den Saarbrücker SV 2 gleich 5 Tore gemacht und das mit 57 Jahren. Das verdient Respekt. Und weil das werde ich, das habe ich mit 20 nicht gemacht und werde ich auch mit 57 nicht gemacht haben. Deshalb großen Respekt an Walter Otto von den Sportfreunden Heidstock 2. Dann haben wir noch einen Torjäger der besonderen Art, nämlich von den B-Junioren des FSV Limbach. Da gibt's den Kevin Klaus, der etatmäßige Torhüter. Die sind angetreten, also der FSV Limbach ist angetreten bei der Spielgemeinschaft Trünzig. Und in Halbzeit 1 ist er im Tor gestanden, ganz normal. Und in Halbzeit 2 musste dann draußen spielen, weil die zu wenig Leute hatten. Musste draußen spielen, jemand anders ist ins Tor gegangen und hat dann in 15 Minuten Einsatzzeit draußen gleich einen Doppelpack geschnürt. Und es war sein erster Einsatz auf dem Feld. Und das hat er gleich in einen Doppelpack münden lassen, den er innerhalb von 15 Minuten erzählt hat. Und ist dafür also, ja.
Ja, er heißt jetzt auch nur noch Kevin Doppelpacker.
Er heißt Kevin Doppelpacker, der Doppelpacker, KC1. auch hier großen Respekt an Kevin Klaus als Torhüter innerhalb von 15 Minuten, also als Feldspieler dann eingewechselt worden oder ausgetauscht worden als Feldspieler und innerhalb von 15 Minuten einen Doppelpack schnüren. Das schafft auch nicht jeder. Und vielleicht werden wir noch einiges hören, wenn er jetzt in der B-Jugend spielt, dann müsste er jetzt in die A-Jugend gekommen sein. Vielleicht werden wir noch einiges von ihm hören und von seinem FSV Limbach. Und jetzt kommen wir zu einem Kreis, zu einer Kreisklasse-Mannschaft, die in der abgelaufenen Saison die meisten Tore deutschlandweit erzielt hat. Und zwar sagenhafte 10,65 Tore pro Spiel. die wurden dann auch in der ersten Kreisklasse des HBV, ich glaube, das ist der Hanse-Städtisch-Bremersche Verband oder so, keine Ahnung, wurden die mit 20 Siegen aus 20 Spielen und einem Torverhältnis von 213:16 wurden sie Meister der ersten Kreisklasse. Der höchste Sieg, was schätzt du, war?
Boah, der höchste Sieg, naja, 35 Tore werden die schon gemacht haben in einem Spiel.
Nicht schlecht, 34. Und Gegner weiß sicherlich auch, kann man sich
ja
denken.
Ja, aber das möchte ich nicht sagen. Der SV Werder 5?
Nee, das war die BSC Grünhöfe 1.
Ach, natürlich. Wär mein zweiter Tipp gewesen.
Ja, gegen die gab es also ein 34:0. Ich habe den Namen der Mannschaft noch nicht verraten, aber den fand ich so schön, den will ich ganz am Schluss sagen. Kleine Pointe war da noch, habe ich nicht selber recherchiert, stand da dabei, als ich das gelesen habe. Mit diesem 34:0 haben sie in einem Spiel mehr Tore geschossen als der HSV in der gesamten abgelaufenen Bundesliga-Saison. Das waren nämlich nur 33. Das als schöne Randnotiz. Und der Name des Clubs ist Galatasaray Bremerhaven.
Galatasaray Bremerhaven, das nimmt ja schon Züge vom FC Homburg an. FC Homburg Züge.
Richtig.
Ihre Saison.
Sie sind auch großartig unterwegs. Aber Galatasaray Bremerhaven, wie gesagt, mit 10,65 Toren pro Spiel. Unfassbare Bilanz. Glückwunsch an Galatasaray Bremerhaven. Mal interessieren, wie die jetzt so, ob die immer noch so abgehen. Ich guck das mal nach. Vielleicht kannst du in der Zwischenzeit noch sagen, wie der FC Homburg steht.
Ja, nur kurz dazu, ich nehme an, dass die Mannschaft jetzt komplett vom von Werder Bremen übernommen wurde. Bremen hat die komplett eingekauft.
Glaubst du? Ja, ja gut, jetzt wenn Finn Bartels verletzt ist, kann man natürlich so ein paar Knipser schon brauchen.
Ja, also glaube ich schon.
Ja, und der 1. FC Homburg, FC Homburg? Nee, FC Homburg 08 heißt der, glaube ich.
FC Homburg 08, ja. Sind ja letzte Saison abgestiegen in die Oberliga Saar, glaube ich, und haben eine perfekte Hinrunde gespielt. Ich glaube 60 Punkte oder so, ne? Oder 56, also alles gewonnen auf jeden Fall. Streben mit großen Schritten der Rückkehr in die Regionalliga Südwest entgegen. Könnte natürlich nur blöd für sie laufen, dass das große Derby gegen Saarbrücken nächstes Jahr ausfällt, wenn die aufsteigen in die dritte Liga. Aber
ja.
Bis jetzt FC Homburg übrigens mal gespielt, Florian Frommlowitz.
Ja, das weiß ich. Ich habe hier nur gerade ein Problem. Ich habe jetzt nur die Zweitvertretung von Galatasaray Bremerhaven gefunden. Da, die sind nämlich Vierter jetzt momentan nach 9 Spieltagen.
Gut, 9 Spieltage.
Spielen übrigens aber jetzt aber die spielen jetzt in natürlich einer Liga mit Grünhöfe.
Ja, das ist ja
0:34 verloren haben.
Gut, das sind, sag ich mal, die Messer für die Revanche schon gewetzt.
Ja. Ja, Grünhöfe hat sich gerecht. Mit 3:2 hat Grünhöfe gewonnen.
Ja. Diese Schmach auch getilgt. Ja,
und zwar gleich im ersten Saisonspiel, nee, nicht im ersten Saisonspiel, war eine Lüge. Im 5. Saisonspiel. Und im 6. Saisonspiel gab's dann aber, hat sich Galatasaray 2 dann rehabilitiert, indem sie bei OSC 4, mit 15:1 auswärts gewonnen hat. Also da wurde dann die Schmach getilgt.
Der ganze Frust von der Seele geschossen.
Ja. Ja. Also von mir aus wär's es gewesen.
Jo, von mir aus auch.
Ja, dann machen wir doch Schluss.
Ja. Bleibt nur noch zu sagen, ja, schöne Weihnachten.
Schöne Weihnachten, schönen Jahreswechsel.
Und dann steht ja auch gleich das erste Highlight des neuen Jahres an.
Ja, das erste Highlight des Fußballkalenders, das wir uns natürlich rot markiert haben und auch vor Ort sein werden, ist das AOK Traditionsmasters in Berlin am 6. Januar, am Dreikönigstag. Und es sind mittlerweile, wir haben ja gesagt, wir halten euch auf dem Laufenden, glaube ich mal, irgendwann. Es sind jetzt auch weitere Mannschaften bestätigt, beziehungsweise die Mannschaften sind alle bestätigt, aber jetzt sind auch erste Kader bestätigt, so rum war es. Vielleicht kannst du uns da mal kurz aufklären, in aller Kürze.
Ja, also die Hälfte der Kader stehen mittlerweile bereit oder sind bekannt bei 1860 München, unter anderem Icke Hässler. Ganz groß in der Halle, freue ich mich echt drauf, muss ich sagen. Bei Glasgow Rangers als internationaler Einladungsverein Jörg Alberts und Nacho Novo.
Und leider, und es wäre ja wohl so gekommen, dass die Rangers mit einem ganz großen Namen tatsächlich gekommen wären, das jetzt aber leider nicht mehr
Richtig. Gennaro Gattuso hatte wohl zugesagt, aber hat ja jetzt das Traineramt beim AC Mailand übernommen. Und kann deswegen leider nicht, schade. Aber auch das andere ja nicht zugesagt. Wie wenn Christian Gennaro Gattuso oder Stefan Kloß.
Wenn Gennaro Gattuso in der Halle gespielt hätte, hätte der jeden zweiten Gegenspiel einfach über die Bande gewichst.
Ja, ich stelle mir auch gerade das Duell Icke Hässler gegen Gennaro Gattuso sehr, sehr schön vor.
Für Gennaro Gattuso.
Ja, für Gennaro Gattuso. Ja, und glaub, bei Icke Hässler wäre es jetzt wegen Nee, der hätte, glaube ich, ein bisschen Blessuren davongetragen. Ja, und als einer der beiden Lokalmatadoren hat Union Berlin den Kader bekannt gegeben und natürlich auch mit dem Hallenfreistoßgott Thorsten Tusche Matuschka und Steffen Baumgart, also auch hochkarätig besetzt.
Ja. Und Marco Gebhardt.
Marco Gebhardt, Ronny Nicol, glaube ich auch.
Ja. Und Martin Piekenhagen, nicht zu vergessen.
Martin Piekenhagen, genau. Und dein Lieblingsspieler aus dem Buch. Wie ist er? Birat.
Nochmal?
Von dem Buch, was du mir quasi dreimal täglich empfiehlst.
Ach so, über die Talente. Ja.
Birat heißt er doch, glaube ich, mit Nachname, ne?
Ja, Biran. Sergo Biran.
Sergo Biran, genau. Ist auch im Kader.
Aus dem Buch, das ihr euch gern zu Weihnachten schenken lassen könnt oder zwischen den Jahren unbedingt lesen. Moskos Talente von Ronald Reng. Es geht um einen ehemaligen Scout von VfL Wolfsburg, der Edin Dzeko entdeckt hat. Ein großartiges Buch, das du jetzt hoffentlich auch mal liest.
Zwischen den Jahren, ich hab's dir doch versprochen.
Ja, ist ja gut. Dann mach's aber auch. Ja, dann können wir das hier rezensieren.
Richtig.
Gut, dann sende ich dir grotifantige Grüße.
Ja.
Und wir hören uns sicherlich nochmal, bevor wir uns sehen. Wünsche trotzdem ein gesegnetes Fest und
und einen guten Rutsch.
Ruhige Tage. Jo, dann mach's gut.
Tschö.